Beraterin der Gesellschaft für deutsche Sprache, wurde es aus dem Lateinischen übernommen, aus dem Wort jubilare, was mit Jauchzen oder mit Jodeln zu tun hat. Ja, und aus diesem Anlass haben wir einen Gast, den Moser Sepp aus Appenzell in der Schweiz eingeladen, um uns ein Lied vorzuhören. Nee, nicht wirklich. Jubiläum hat tatsächlich die Bedeutung Erinnerung an einen besonderen Event. Erinnerung an einen besonderen Tag. Und wir feiern heute den 20. Geburtstag der Calvary Chapel Freier Grund. Und das ist ein großer Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit. Was so in den 20 Jahren geschehen ist, die Geburt der Gemeinde, das Aufwachsen der Gemeinde, die schweren, wilden Jahre der Gemeinde bis hin zum jungen Erwachsenenalter, da würde ich uns im Moment sehen. Das könnt ihr alles heute Nachmittag in der Bilderschleife hier im Saal sehen. Kommt einfach rein, wann immer ihr wollt, setzt euch hin, guckt zu und informiert euch, was so in den letzten 20 Jahren alles sich entwickelt hat. In unseren Gottesdiensten, und wer hier regelmäßig hinkommt, der weiß das, in unseren Gottesdiensten, da geht es immer um Jesus. Da ist kein Gottesdienst, in dem es nicht um Jesus ging oder geht oder gehen wird. Jesus war der Geburtshelfer unserer Gemeinde. Jesus hat aus Schutt und Geröll, hat er lebendige Steine gemacht. Wir haben es gerade im Lied gesungen. Aus Asche hat er Schönheit gemacht. Jesus macht aus Sündern Heilige, er macht aus Verlorenen Gerettete, er macht aus Verzweifelten Hoffnungsvolle, er macht aus Verirrten Gefundene. Und das macht uns als Gemeinde aus. Das hat Jesus mit uns gemacht und das macht er immer noch. Mittelpunkt und Zentrum unserer Gemeinde sind nie Menschen gewesen, sondern immer Jesus Christus. Und darum können und wollen wir auch gar nicht heute Morgen groß über die großen Taten der CCFG reden, sondern wie auch die Jünger in der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte, sie redeten von den großen Taten Jesu. Und da wollen wir auch von reden. Von den großen Taten Jesu, die er auch unter uns getan hat. Endo und ich werden uns heute Morgen die Predigt teilen. Also der erste Teil so bis 5:12 Uhr, der zweite Teil dann so bis 1. Nee, nicht wirklich. Wir haben ungefähr halbe. Und ich wollte eigentlich über Psalm 20 sprechen. 20 Jahre Jubiläum, Psalm 20, das machen manche Prediger so. Aber ich kam nicht an Psalm 23 vorbei. Und darum wollen wir den Psalm 23 heute durchnehmen, oder da möchte ich ein paar Dinge drüber sagen. Jetzt weiß ich natürlich, dass der Psalm 23 ein beliebter Beerdigungspsalm ist. Und wir wollen die Gemeinde ja nicht zu Grabe tragen. Aber wir werden sehen, dass der Psalm 23 sich wunderbar eignet, um darüber nachzudenken an unserem Jubiläum. Lass uns nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für diese Feier, für dieses Fest, das wir feiern können. Herr, wir möchten dich auch jetzt wieder preisen, dass du die Regenwolken weggeblasen hast, Herr, und dass du uns heute schönes Wetter gibst. Auch dafür danken wir dir, Herr. Wir danken, dass deine Sonne über uns scheint und wir danken dir, dass das Licht deines Wortes und das Feuer deines Heiligen Geistes in unserer Mitte leuchten und brennen will. Und so bitten wir, Herr, dass du auch jetzt diese Zeit der Verkündigung nimmst, Herr, und zu unseren Herzen redest. Amen. Psalm 23, ich lese ihn zuerst mal als Ganzes vor, die Verse 1 bis 6. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und die erste Frage, die mir kam, ist, wie kann der David mit so einer Zuversicht diese Aussage machen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das kommt ja aus der Erfahrung, aber das sagt er ja auch im Hinblick auf die Zukunft. Mir wird nichts mangeln. David wusste haargenau, was Hirtendienst bedeutete, denn er war ja selbst als Hirte groß geworden. Er wusste, was ein Hirte, was die Aufgabe eines Hirten war. Und er hatte Verantwortung übernommen für seine Schafe. Vor seinem Kampf mit Goliath sagte er zu Saul, ich habe mit Bären und mit Löwen gekämpft und habe ihnen die Schafe entrissen, die sie fressen wollten. Er kannte die Aufgabe eines Hirten zu schützen, zu retten und zu versorgen. Und darum konnte er sagen, der Herr ist mein Hirte. Und damit meinte er, das meinte er ganz persönlich, der Herr ist mein persönlicher Hirte. Ist Jesus dein persönlicher Hirte? Er hat sich ja nicht geändert. Er möchte dein persönlicher Hirte sein. Sich um dich kümmern. Dich bewahren. Dich schützen. Dir vergeben. Und das tun, wo wir jetzt in den nächsten Versen noch hinkommen werden. Jesus hat für dich gekämpft. Satan wird in der Bibel beschrieben als ein brüllender Löwe, der sucht, wie er den Christen schaden kann. Das ist Satan. Und dann kommt Jesus. Und er kommt als Hirte. Und er kämpft gegen Satan, der zerstören will. Und all die Katastrophen, die Klimakatastrophen, wenn wir sie so nennen wollen, die anderen Naturkatastrophen, die Krankheitskatastrophen, all das zusammen ist nicht so schlimm wie die Katastrophe, die Satan in diese Welt hineingebracht hat, die Sünde. Und Jesus ist gekommen, um ein guter Hirte für uns zu sein. Unsere Sünden haben uns zerstört. Wir sind als Menschheit, was wir sind, wegen unserer Sünde. Haben uns persönlich zerstört, haben uns als Menschheit so viel Leid zugefügt. Und das Allerschlimmste, haben unsere Beziehung zu Gott zerstört. Das hat die Sünde angestellt. Und dann lehrt uns der Prophet Jesaja unter anderem in Kapitel 53, Vers 6, wir alle gingen in der Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und Gemeinde entsteht, wenn Menschen erkennen, ich muss von diesem sündigen Weg runter und ich muss dem guten Hirten nachfolgen. Dadurch entsteht Gemeinde. Und das haben wir als CCFG erkannt, das haben wir als Einzelne erkannt, so wie David es erkannt hat. Der Herr ist mein Hirte, ist mein guter Hirte. Wir haben unsere Sünden ihm bekannt. Damit wird man ja zu einem Schaf in der Herde Jesu. Wir haben erkannt, wir sind auf dem falschen Weg, wir sind auf dem falschen Dampfer, wir leben ein falsches Leben. Wir müssen uns hinwenden zu Jesus. Wir haben unsere Schuld ihm bekannt und haben gesagt, Herr, bisher war ich mein eigener Hirte oder bisher bin ich diesem oder jenem nachgelaufen. Ab jetzt bist du mein Hirte und du bist ein guter Hirte. Das haben wir erkannt, so wie es der David erkannt hat. Und wie er sich entschieden hat, Jesus oder dem Herrn, wie er sich entschieden hat, Gott, dem guten Hirten, nachzufolgen. Er konnte sagen, der Herr ist mein Hirte. Und das möchte ich die erste wichtige Frage heute Morgen machen an uns. Ist der Herr, ist Jesus dein Hirte? Kennst du ihn als einen, der dich errettet hat vor dem Brüllen des Löwen, vor Satan, der dir deine Schuld vergeben hat und der dir das gibt, was jetzt in den nächsten Versen kommt? Ich fange nochmal beim zweiten Teil von Vers 1 an und dann lesen wir die Verse 2 und 3. Mir wird nichts mangeln, sagt David. Und dann geht's weiter. Er weidet oder er lagert, kann man auch übersetzen. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe ein Buch gelesen oder bin dabei, ein Buch zu lesen von einem erfahrenen Schäfer. Also nicht ein geistlicher Schäfer, kein Pastor, sondern so ein richtiger mit Schafen. Und er hat gesagt, damit Schafe sich in Ruhe hinlegen können, zur Ruhe kommen können, müssen 4 Voraussetzungen geschaffen werden. Erstens, sie müssen frei sein von aller Angst. Zweitens, sie müssen untereinander Frieden haben. Drittens, sie müssen frei sein von Parasiten. Und viertens, sie müssen satt sein. Wenn Jesus persönlicher Hirte oder Hirte in unserem persönlichen Leben ist, wenn er die höchste Instanz ist, wenn er die höchste Instanz unserer Gemeinde ist, dann arbeitet Jesus genau an diesen 4 Voraussetzungen, damit wir auch wirklich Ruhe und Frieden in ihm haben. Was war das Erste? Sie müssen frei sein von aller Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ganz normal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir gehen unserem Hirten hinterher. Wir hören das Brüllen links und rechts, aber wir schauen auf den Hirten. Das Zweite ist, sie müssen untereinander Frieden haben. Betreffs Frieden sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie ihn die Welt gibt. Darum verzagt nicht, euer Herz erschrecke und verzage nicht. Jesus gibt uns den Frieden, unser Hirte gibt uns den Frieden, den wir brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Betreffs Parasiten, gut, was soll man da sagen, ne? Quellgeister, könnte man sagen. Und das sagt der Herr in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, wie die Parasiten. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das haben die, die Jesus, ihren guten Hirten, kennen. Und dann, sie müssen satt sein. Um zur Ruhe zu kommen, müssen sie satt sein, die Schafe. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Jesus sorgt für uns, wie das ein Hirte für seine Schafe tut. Kennst du Jesus als Hirten? Und als Gemeinde, auch als Gemeinde, individuell und als Gemeinde, gehen wir auch immer wieder durch Zeiten der Sorge, durch Zeiten der Angst. Als man in den Anfangjahren, als die Gemeinde entstand in den Anfangjahren, da hat man sich noch in einem Klassenzimmer am Rastberg getroffen. Vielleicht sind da heute Nachmittag einige Bilder dabei. Da musste jedes Mal das ganze Equipment mitgeschleppt werden, aufgebaut werden, abgebaut werden und so weiter. Und ich frage mich, da war ich noch nicht dabei, aber ich frage mich, ob da nicht der ein oder andere sich auch gefragt hat, wie lange wird das wohl noch gut gehen? Jeden Sonntag dieses Hin und Her, Geschleppe aufbauen, abbauen, wie lange machen wir das wohl mit? Sorgen, die man hatte. Oder vor 2 Jahren, 3 Jahren, da war die Gemeinde sonntags hier leer. Da war nur die Technik da, Anbetungsteam da. Und wer immer gepredigt hat da, alle anderen waren zu Hause im Livestream, wegen Corona. Und da hat man sich dann auch die Fragen gestellt, was ist eigentlich nach Corona? Kommen die Leute eigentlich zurück? Man hat sich gefragt, ja, was passiert mit den Finanzen? Wir sammeln keine Opfer mehr ein. Man hat sich gefragt, was passiert mit den Diensten, die jetzt brach liegen? Kommen die Leute zurück mit gleicher Freude, mit gleichem Eifer und dienen weiter? Jesus hat Antwort auf unsere persönlichen Sorgen und Nöte, genauso wie auf unsere gemeindlichen Sorgen und Nöte. Fürchtet euch nicht, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, hat er gesagt. Und wir sind heute hier, nicht weil wir so tolle Räume haben. Endlich raus aus dem Klassenzimmer. Endlich raus aus der Firma, die uns wirklich gut gefallen hat in Zeppenfeld. Aber wir sind heute hier in eigenen Räumen. Aber ist das der Grund, warum wir hier sind? Oder weil wir so tolle Leute sind oder weil wir die Zähne aufeinander gebissen haben und haben gesagt, Augen zu und durch. Ihr Lieben, das ist manchmal wahrscheinlich auch wichtig, dass man sagt, Mann, oh Meter, was für ein Sturm, Augen zu und durch. Aber das ist nicht der Grund. Wir sind heute hier, weil Jesus Christus unser Hirte ist. Weil er der Oberhirte jeder Gemeinde ist und auch unserer Gemeinde ist. Er ist das Brot des Lebens, das uns satt macht, den wir verkündigen. Er ist das Wasser des Lebens, das unseren Durst stillt. Jesus erquickt unsere Seelen. Er kümmert sich um uns. Um seines Namens willen. Wir waren nie hier um unseres Namens willen, sondern um Jesu willen. Und wir werden niemals hier sein um unser selbst willen, sondern wir sind hier wegen Jesus, weil er unser Hirte ist. Und weil wir andere einladen, nicht zu uns, auch zu uns. Dürft gerne zurückkommen. Aber wir laden Menschen ein zu Jesus. Keiner wird gerettet dadurch, dass er hier sonntags zum Gottesdienst kommt. Aber jeder wird gerettet, der zu Jesus kommt. Darum laden wir ein zu Jesus. Um den geht's. Auch wenn das Leben nicht nur aus grünen Auen und frischen Wassern und Plätzen der Ruhe besteht. Das weiß auch der David. Er schreibt in Vers 4 und 5, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Hat es mitgekriegt? Da geht's um Todesschattentäler. Andere übersetzen Täler der Finsternis oder dunkle Täler. Aber boah, glücklicherweise, die haben wir ja nie. Dunkle Täler, die kennen wir nicht. Haben wir auch nie kennengelernt. Wir waren doch immer mit Jesus unterwegs. Und er hat uns doch immer nur im Licht und auf der Sonnenseite des Lebens geführt. Oder? Mich nicht. Und die anderen, die Jesus nachfolgen, auch nicht. Wir kennen die Todestäler. Wir kennen die Täler mit Schatten, mit Kühle, mit wo wir uns gar nicht so wohl fühlen. Und so ätzend wie diese Todestäler oder finsteren Täler auch sind, das sind die Täler, die uns stark machen. Das sind die Täler, wo wir merken, wir kommen nur dadurch, wenn wir uns an Jesus halten. Und dann kommen wir durch und wir merken, Jesus bringt uns selbst durch Todestäler. Im Feuer wird Gold geläutert. Im Tal des Todes oder der Finsternis, da machen wir ganz andere Erfahrungen als auf einer grünen Aue am frischen Wasser. Und all das wirkt zusammen. Durch all das wirkt der Herr an seinen Schafen. Du bist heute, was du bist im geistlichen Leben, weil Jesus uns durchgebracht hat. In ihrer tiefsten Not, haben wir vor ein paar Monaten gehört, hat die Hagar Elroy, der Gott, der mich sieht, der mich hört und der mir hilft, kennengelernt. Und als Einzelne und auch als CCFG sind wir selbst in den finsteren Stunden gewachsen und unsere Wurzel, Jesus hat unsere Wurzeln stark werden lassen. Mit seinem Stab, geht's um Stab und Stecken, mit seinem Stab hat er uns verteidigt, hat uns beschützt. Mit seinem Stecken hat er uns gelenkt, hat uns auf dem Weg gehalten. Mit seiner Stimme hat er uns getröstet und hat uns geführt. Jesus hat uns Gutes getan als der gute Hirte. Und selbst da, wo der Feind sichtbar wurde, da hat er uns einen Tisch bereitet. Der Feind guckt zu mit seinen gelb-roten Augen und seinen Fangzähnen. Sorry für das Bild, aber kommt grad so. Und der Herr sagt, ach komm, setz dich erst mal hin. Stärk dich erst mal. Ich bin bei dir. Der kommt nicht näher. Im Angesicht unserer Feinde bereitet er uns einen Tisch. Er hat unser Haupt mit Öl gesalbt. Hat uns versorgt. Der Herr hat Menschen zum Glauben kommen lassen in den 20 Jahren. Er hat sie gezogen. Wir haben niemanden bekehrt. Jesus hat Menschen zu sich gezogen und hat sie in seine Herde aufgenommen. Jesus hat viele andere zurückgerufen, die man Anfang gemacht hatten, die vom Weg abgekommen waren und die er auf den Arm genommen hat, hat sie zurück zur Herde getragen. Jesus hat uns ermutigt, erbaut, zurechtgebracht. Und das wollen wir heute feiern. Wir feiern Jesus. Und dann schließt der Psalm ab mit dem Wort der Zuversicht. In Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Alle Menschen, die mit Jesus als ihrem guten Hirten unterwegs sind, die dürfen versichert sein, dass Jesus bei ihnen ist. Dass der gute Hirte sie versorgt. Dass der gute Hirte auch weiterhin, auch nach diesem Tag, auch in den nächsten 20 Jahren, bei uns sein wird. Dass er für uns sorgen wird. Seine Güte und seine Gnade werden uns folgen und wir werden bleiben im Haus des Herrn immer da. Und dazu möchten wir heute Morgen einladen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann binde dich feste an diesen guten Hirten. Lass dich von ihm versorgen, lass dich von ihm schützen, lass dich von ihm leiten. Und wenn du ihn noch nicht kennst als deinen guten Hirten oder dich entfremdet hast, dann nimm diesen Psalm heute als Einladung Gottes an dich, wieder zurückzukommen oder ganz neu dich Jesus als Hirten anzuschließen. Ich möchte beten und danach bitte ich den Andrew, dass er den zweiten Teil übernimmt. Danke, treuer Herr, du bist treu. Du bist unser guter Hirte. Wir beten dich an als den Herrn, unseren Hirten, der uns versorgt, beschützt, uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde, uns durch die Todestäler nicht nur hindurchführt, sondern stärkt. Und auch dafür, Herr, dass deine Güte und Barmherzigkeit uns folgen und nicht loslassen werden. Amen.
Morgen. Ich habe ein Schild auf mein Auto oder ein Aufkleber. Steht drauf, Life is an adventure. Das Leben ist ein Abenteuer. Ich habe kein christlicher Aufkleber. Und ich glaube, ihr wollt das auch nicht, weil ich fahre nicht so oft oder nicht immer wie ein Christ fahren soll. Fragt meine Frau. Aber Life is an adventure. Und vielleicht eines Tages werde ich einfach einen Abend oder was auch immer nehmen und mein Zeugnis geben. Aber als Kind habe ich auch erfahren und gelebt, dass das Leben ein Abenteuer ist. Als Kind war ich bei den Pfadfindern. Und ich bin erst dankbar für unser Royal Ranger hier und die Arbeit, die die ganzen Mitarbeiter da machen. Das ist echt ein Wahnsinn. Und sehr wichtige Arbeit für uns als Gemeinde. Und bei uns in Amerika gibt's Pfadfinder für kleine Jugend, Cub Scouts, junge Bären und Pfadfinder für ältere Jugend. Und wenn ein Junge ein bestimmtes Alter erreicht, so 12, 13 Jahre alt, wechselt er und seine Patrouille von den Cub Scouts zu den Boy Scouts. Das große Event, Mama und Papa sind da, Oma und Opa. Und ein Teil der Zeremonie besteht darin, dass man buchstäblich eine Brücke überquert. Was die Tatsache symbolisiert, dass man selbst und seine Freunde eine Sache hinter sich lassen und etwas Neues beginnen. Man beginnt ein neues Abenteuer, einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Und das war für mich ein tolles Event, ein tolles Erlebnis, Pfadfinder zu sein. Ich durfte meinen Segelschein machen. Ich durfte über 120 Kilometer durch den kalifornischen Bergen wandern. wie ich am Ende aussah, hat meine Mutter total erschrocken. Sie hat gesagt, Kind, isst was hier. Es sah echt dünn aus. Wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir erinnern uns an den Tag, an dem wir aus unser Elternhaus ausgezogen sind. Wir erinnern uns an den ersten Tag in der Schule. Wir erinnern uns auch an unsere Hochzeiten. Und auch unsere Gemeinden wird dies in den kommenden Monaten erleben. In den letzten 14 Jahren hat Wolfgang diese Gemeinde treu geleitet. Gott ruft ihn zu einem neuen Abenteuer, dem Abenteuer des Ruhestands. Das wird auch abenteuerlich sein für ihn, glaube ich. Das wird eine neue Herausforderung für ihn, aber auch für uns als Gemeinde, als CCFG mit sich bringen. Und die Frage, die mir als zukünftiger Pastor dieser Gemeinde durch den Kopf geht, ist, was ist für uns als Gemeinde grundlegend für die Zukunft? Wer sind wir und wo wollen wir als Gemeinde hin? Und der Vers, als ich über diesen Sonntag gebetet habe und nachgedacht habe, und ich bin dankbar für diesen Vers, und ich würde euch ermutigen, diesen Vers zu markieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 24. Treu ist er, schreibt Paulus, der euch beruft. Er wird es auch tun. Du kannst mehrere Kapiteln deiner Bibel lesen und dann manchmal kommt so ein Vers und du denkst, Wahnsinn. Da steht alles drin. Gott ist treu. Wie Gottes Wort sagt, er kann sich nicht verleugnen. Seine Treue ist Teil seines Charakters und seiner Natur. Sie ist das, was Gott ist. Seine Treue sind die Buchstützen auf jeder Seite unseres Lebens. Sie sind die Buchstützen auf jeder Seite dieser Gemeinde. Man muss nicht weiter als das Kreuz gucken, um das zu sehen. Gottes Treue durch das Jesus-Leben, Tod und Auferstehung ist, wovon alles ausgeht, was in unserem Leben und auch im Leben unserer Gemeinde gut ist. Gottes Treue können wir in der Geschichte unserer Gemeinde auch sehen. Ein Psalm, den ich oft zu Gott zurückgebetet habe, ist Psalm 27, Vers 13. Lasst mich die Güte des Herrn sehen im Land der Lebenden. Wir können als Gemeinde sagen, wir haben die Güte des Herrn gesehen. Gott, der Stefan Höfe für mehr als 20 Jahren berufen hat, diese Gemeinde zu gründen. Gott, der Wolfgang berufen hat, so lange unser Pastor zu sein. Gott, der uns diese Gebäude geschenkt hat. Ich weiß noch, als ich in diese Gebäude zum ersten Mal reingekommen bin. Es war leer. Und man hat die Gedanken so, wie wird das am Ende aussehen? Wie werden wir diese Arbeit schaffen? Gott, das ist so groß. Und für Samstag wurde mehr und mehr gemacht und hat gesehen, was Gott durch uns, durch Leute, Begabung gemacht hat. Es war Wahnsinn. Gott hat auch seine Treue zu mir durch die Gemeinde gezeigt, indem ich 7 Jahre lang der Jugendpastor sein durfte. Und meine Frau und ich sagen immer noch, bisher war das schönste 7 Jahre unseres Lebens. Es war so schön. Gott war so treu. Der Gott, der uns auch, wie Wolfgang gesagt hat, durch Corona gebracht hat. Und immer als Gemeinde finanziell für uns gesorgt hat. Gott ist treu. Und unsere Geschichte als Gemeinde ist ein Beweis dafür. Wie oft in Israel ermutigt worden ist oder befohlen worden ist, Steine zu legen. Denk mal darüber nach, sagt Gott zu Israel, was ich für euch gemacht habe. Und unsere Geschichte ist wie ein großer Stein über Gottes Treue. Der Vers sagt uns auch, dass dieser treue Gott uns berufen hat. Gott hat jeden einzelnen von uns zu sich gerufen, um mit ihm in Beziehung zu treten. Wolfgang hat ein bisschen darüber gesprochen. Es ist ein etwas Kostbares, wenn wir über unsere individuellen Berufung Gottes in unserem Leben nachdenken. Gott rief uns und wir wurden gerettet. Nicht, weil wir Gott wohlgefällig waren, nicht, weil wir gute Menschen waren, sondern Gott rief uns, als wir noch Sünder waren. Er rief viele von uns inmitten von tiefer Dunkelheit und Sünde. Und wozu hat Gott uns berufen? Gott hat uns berufen, so dass wir in Beziehung mit ihm sind. Gottes Ruf ist ein Überfließen seiner selbst. Er ist ein beziehungsorientierter Gott. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und aus dieser vollkommenen Beziehung heraus lädt er auch uns ein, ihn zu erleben, zu genießen und ihn dabei auch zu verherrlichen. Und es ist ein Ziel unserer Gemeinde, dass diese tiefe Beziehung zu Gott weiterhin für euch zu fordern. Denn Gott erlebt und verkündigt wird durch sein Wort. Dass wir auch durch Zeiten der Gemeinschaft und Anbetung, wie gestern Abend, Gott genießen. Ich kam nach Hause gestern total erfrischt, ermutigt durch die Zeit, durch die Anbetung. Und Gott hat uns in unserem Vielfalt berufen, hier in der CFG, das gemeinsam auch zu machen. Er will dich gebrauchen. Er hat dich persönlich berufen. Er hat dich persönlich berufen, Teil dieses Leibes zu sein. Kein Leben hier sieht gleich aus. Wir haben unterschiedliche Hintergründe und Geschichten, unterschiedliche Interessen und Talente. Gott wählt nicht ein bestimmtes Menschenmodell aus, wie ein Automobil. Wir sind nicht alle VW Golfs. Deutsch, schnell und effizient. Manche Leute sind mehr wie ein amerikanischer Truck. Kraftvoll, bereit für jeden Job, aber effizient ist was anderes. Gott sagt uns nicht, dass in seinem Reich alle ähnlich aussehen sollen oder ticken müssen. Das ist das Schöne an Gottes Reich. Er hat uns alle durch seinen Sohn zu sich gerufen. Und er nimmt jedes einzelne Leben und weiß, wie er es segnen kann. Zu seiner Ehre und zu unserem individuellen Wohl. Und Gott kann durch unsere Hintergründe und Geschichten, unsere Interessen und Talente uns ein Segen sein lassen für unsere Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir wollen, dass diese Gemeinde weiterhin Gottes einzigartige Berufung für jedes Leben widerspiegelt. Wir wollen weiterhin ein Platz sein, wo du dich engagieren kannst. Wo du dich hier in deiner Beziehung mit Gott auch wachsen kannst. Wie Gott zu Samuel gesagt hat, als er über die verschiedenen Brüder von David geguckt hat. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Und das ist unser Herz als Gemeinde. Diesen Text erinnert uns, dass der treue Gott dich und mich individuell berufen hat. Er sieht unser Herz. Er sieht unsere Sehnsucht nach ihm. Aber so wie Gott uns als Einzelnen berufen hat, ihn zu lieben, so hat er auch diese Gemeinde uns als Kollektiv von Einzelnen ins Leben gerufen, ihn zu lieben. Gott rettet Einzelnen. Aber wir sind nicht dazu berufen, unser Christsein nur als Einzelnen zu leben. Gott schuf seine Kirche aus 3000 einzelnen Personen durch die Ausgießung seines Geistes in Apostelgeschichte Kapitel 2. Gott rief damals seine weltweite Kirche ins Leben. Und wir sind alle aufgerufen, Teil der weltweiten Kirchen zu sein. Wir machen das, indem wir uns an einer Ortskirche in unserer Gemeinde beteiligen. Und hier sind wir. Manchmal wird mir die Frage gestellt, und das ist mir vor ein paar Wochen passiert, warum es so viele verschiedene Kirchen gibt, wenn es nur einen Glauben gibt. Dafür gibt es einen langen historischen und theologischen Grund. Aber das ist etwas für einen Kurs in Kirchengeschichte. Aber die beste und einfachste Antwort ist, dass Gott weder mit Menschen noch mit Gemeinde in einer Einheitsgröße arbeitet. Wir sind als Gemeinde dankbar für jede Gemeinde hier vor Ort. Jede Gemeinde, die Jesus lieben. Sie können gute geistliche Werke tun, die wir vielleicht als CCFG nicht tun können. Wir beten ständig für sie und unsere Gebetskreise und wir wollen es weiterhin machen. Aber die Frage ist, was ist denn unsere Berufung als CCFG? Wenn Gott uns beruft, wenn Gott für 20 Jahre diese Gemeinde ins Leben berufen hat, was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Berufung? Wir als CCFG sind ins Leben berufen, weil Gott etwas anders machen wollte. Wir haben unsere Prägung und Stil und Gott möchte uns auch hier vor Ort gebrauchen. Er möchte unser DNA als Calvary Chapel hier in dieser Ecke von Deutschland gebrauchen. Das Siegerland hat einen Ruf in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber das heilige Siegerland. Aber wir haben trotz des Rufes hier viel zu tun. Gibt es viele Menschen hier vor Ort, die verloren sind, die Hilfe brauchen. Wir wollen als Gemeinde ein Herz für sie haben. Wir wollen mit den Ressourcen, die Gott uns gibt, dies auch weiterhin tun. Wir müssen keine andere Gemeinde sein. Wir müssen keine Hillsong-Gemeinde sein oder was auch immer der neueste coolste Gemeinde ist. Wir müssen auch nicht Calvary Chapel Siegen sein und Calvary Chapel Herborn, auch wenn wir unsere Calvary Chapel Brüder und Schwestern besonders lieb haben. Gott hat uns berufen. Gott hat ein Ziel und Plan für uns als CCFG. Und wir müssen die Berufung Gottes für uns als CCFG nachfolgen. Wir haben auch die Berufung von Gott, ein Herz für unser eigenes Land zu haben. Nicht alle Ecken Deutschlands sind wie das Siegerland. Man muss nicht nur in Berlin oder Hamburg sitzen und merken, wie das ist. Später ist Gott uns gebraucht in unser Land hier. Dass wir Werke und Gemeinde hier unterstützen können, die auch Jesus lieben und seinen Namen verherrlichen. Wir haben auch die Berufung, Missionare und Werke zu unterstützen, die außerhalb Deutschlands sind. Das ist klar. Ich weiß, dass es ziemlich grob bzw. allgemein ist, was unsere Berufung als Gemeinde ist. Aber ich möchte euch in den kommenden Monaten dafür zu beten. Ich möchte, dass wir als TCFG gemeinsam diese Vision für die Zukunft haben. Dass wir zusammen diese Berufung Gottes nachfolgen, weiterhin wie es bisher gemacht worden ist. Gott wird uns nicht alles auf einmal zeigen, was die Zukunft mit sich bringen wird. Aber Stück für Stück werden wir treu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Er wird uns zeigen und uns weiterhin Dinge anvertrauen. Das biblische Prinzip ist, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Gott hat uns schon viel Verantwortung gegeben. Wir wollen weiterhin das nachgehen und ihm anvertrauen. Wenn man über die Berufung Gottes nachdenkt, man kann ein bisschen überwältigt sein. Ich bin berufen, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Wir sind berufen, als Gemeinde Jesus Liebe weiterzugeben. Er wird uns als Person, aber wie er hier steht in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 24, er wird es auch tun. Gott sagt, ich bin treu, ich habe euch berufen und ich werde es auch tun. Wie toll ist das? Und das erinnert uns, dass wessen Gemeinde das hier ist. Wir können Jesus mit seiner Gemeinde vertrauen. Das ist Jesus' Gemeinde. Er, der treue Gott, wird es auch tun. Er wird das für dich persönlich tun, wozu du berufen bist. Er wird das auch für uns als Kollektiv machen, wozu wir berufen sind. Er wird uns sicher ans Ziel bringen. Rennen ist ein Beispiel, die oft in der Bibel gebraucht wird. Und es ist auch ein Beispiel, womit ich identifiziere. Ich habe in der Highschool Leichtathletik gemacht und bin auch Staffellauf gelaufen. So 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter. Und es ist viel Arbeit dafür zu trainieren. Aber es macht Spaß. Es ist eine Ehre, den Namen deiner Highschool zu tragen. Und wie bei einem berühmten Sportverein hier in Deutschland. Es war noch eine große Ehre, aber auch große Verantwortung. Von Trainer zu hören, Andrew, du wirst die letzte Etappe des Rennens für uns laufen. Es war eine große Verantwortung, weil man merkte, dass der Trainer und das Team darauf vertrauten, dass du Verluste ausgleichen würdest. Und dass das Team sicher ans Ziel bringen würdest. Wir haben als Christen und als Gemeinde die Ehre, den Namen Jesus zu tragen. Er weiß, wozu wir in der Lage sind. Aber dieser treue Gott nennt uns Geliebte. Er nennt uns Berufene. Er sagt uns auch durch sein Wort heute, dass er die Verantwortung trägt für diese Gemeinde und unseren Rennen. In der Bibel steht es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. So wird es auch geschehen. Gott wird uns ans Ziel bringen. Liebe CCFG, wir sind geliebt. Wir sind berufen. Gott hat noch große Dinge mit uns vor. Und ich freue mich drauf, was Gott vorhat. Ich möchte euch ermutigen, dafür zu beten und Gott mit der Zukunft anzuvertrauen. Lass uns beten. Danke, Jesus, für dein Leben. Danke, Herr, dass in dein Leben wir deine Treue sehen können. Durch das Evangelium. Danke, Herr, aus Liebe hast du uns berufen. Zu dir. Danke, Herr, dass du sagst, hey, sieh zu, dass du zurechtkommst. Dass du aber zu uns sagst, ich werde diesen Rennen für euch rennen. Herr, wir vertrauen dir unser Rennen an. Als Einzelnen, aber auch als Gemeinde. Du siehst, wie die Zukunft aussieht, Jesus. Aber Herr, wir sind dankbar, dass wir dir die Zukunft anbefehlen dürfen. Dass wir dir vertrauen können. Danke, Herr, für die Arbeit, die noch vor uns ist. Für die Liebe, die wir noch zeigen können für diese Welt. Herr, wir bitten dich, dass du uns aufrüstest, Jesus, diese Arbeit zu machen. Herr, dass du uns hilfst. Dass du uns Weisheit schenkst als Gemeinde. Dass du uns Vision schenkst, Herr. Und Kraft schenkst, dir nachzufolgen. Ermutige du unser Herzen. In deinem Namen. Amen.